Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, nachdem wir letzte Woche was über Football gehört haben, ist heute wieder Fußball dran. Wir sprechen heute über den FC Barcelona und seine Gründung und wie er sich zu einem der größten Vereine Europas entwickelt hat.
Na, da freue ich mich doch. Bin sehr gespannt, was du da recherchiert hast.
Also der FC Barcelona, das ist nicht irgendein Verein, sondern wie schon das Vereinsmotto sagt, es ist mehr als nur ein Verein. Mesker und Club oder Mesker und Club.
Ah, ja.
Und der FC Barcelona ist ja untrennbar mit Barcelona und Katalonien und seinen Menschen verbunden. Katalonien, das ist ja eine autonome Gemeinschaft Spaniens. Und das Besondere am FC Barcelona bis heute ist, dass er ein gemeinnütziger Verein geblieben ist.
Und der heutigen in dem Profi-Umfeld sehr ungewöhnlich. Erinnert mich so ein bisschen an die Green Bay Packers fast schon.
Ja, da sind schon gewisse Ähnlichkeiten. Natürlich sind beide super professionell und auch Unternehmen, aber offiziell ist der FC Barcelona immer noch ein Verein. Und vor allem ist das Besondere die Gesellschaften, die es in diesem Verein gibt und dass er trotz der Größe des Vereins besonders familiär ist. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass der ehemalige Präsident Sandro Rosen oder Pep Guardiola, Charles Puyol oder Andres Iniesta schon Balljungen im Camp Nou waren und auch schon deren Eltern im Verein aktiv gewesen sind.
Also ihr ganzes Leben da verbracht haben. Und auch das im Grunde das Leben der Vorfahren auch schon, also über Generationen Teil des Clubs.
Genau, es gibt viele Familien, die verbringen quasi ihr ganzes Leben im Verein.
Sensationell, in diesem heutigen Zeitalter des Wechselwahns, finde ich sehr sympathisch.
Ja, es gibt insgesamt vier Gruppen bei Barcelona. Das sind einmal die Directuis, also die Direktoren. Dann gibt es die Socis, das sind die Mitglieder. Dann gibt es die Angestellten des Vereins und die Spieler. Und über allen steht der für 6 Jahre gewählte Präsident. Die Directuis, das sind Vorstandsmitglieder quasi. Die bilden zusammen ein 12- bis 15-köpfiges Exekutivkomitee. Und jedes Vorstandsmitglied ist bis heute aus der Spitze der katalanischen Gesellschaft, dem Stand der Burguesia. Das kennt man ja so ein bisschen von früher. Also Burguesia sind halt die Kaufleute.
Klingt so nach Zünften, Gilden, fast aristokratisch.
Ja, so ein bisschen ist das. Es ist sozusagen die intellektuelle Elite von Barcelona, die da im Verein quasi jeder so sein Pöstchen hat oder seine Aufgabe hat.
Es wird die ganze Gesellschaft irgendwie eingebunden in den Verein und will da auch das Sagen haben oder sich beteiligen. Spannend.
Ja, die Kaufleute, die heute im Vorstand sind, das sind auf jeden Fall Katalanen. Das heißt, sie müssten mindestens in zweiter Generation Katalane sein, sonst kann man das gar nicht werden. Also schon so ein bisschen elitär.
Mhm.
Und in der Regel sind die auch alle relativ eng miteinander verwandt. Das sind also so Familien und da gibt es auch so rivalisierende Familien, die darum streiten, wer der neue Präsident wird zum Beispiel.
Ja.
Und so eine typische Familie ist zum Beispiel die Familie Piqué, also auch die Familie des Spielers Piqué. Und der Großvater, der war schon Direktor bei Barcelona. Dessen Mutter, die ist Neurowissenschaftlerin. Der Vater führt ein Familienunternehmen. Also der kommt schon aus so einer ganz gehobenen Familie. Und er selber ist ja auch schon während der Spielerkarriere Geschäftsmann gewesen. Und unter anderem hat er mit anderen Geschäftsleuten den Davis Cup übernommen im Tennis.
Ach, die Organisation des ganzen Davis Cup oder nur aus spanischer Sicht?
Nee, ja, das ist ja auch mittlerweile so eine Gesellschaft, die verdienen damit ja auch Geld, indem sie das veranstalten. Ja, also als Direktor muss man vor allem auch finanziell gut aufgestellt sein, denn jeder der Direktoren muss bei der Wahl eine Bürgschaft von mehreren Millionen Euro stellen, denn die haften auch für die gewisse Verluste des Vereins.
Ich hoffe nicht persönlich, aber im Rahmen ihrer Einlage dann offensichtlich, oder?
Genau, im Rahmen der Einlage haften die dann und das Amt selber ist Ehrenamt. Also man muss sich das schon leisten können.
Reines Ehrenamt, ah ja, oh, auch spannend.
Ein großes Problem des Vereins war dann über viele Jahrzehnte immer, dass wenn so ein Präsident neu gewählt wird, dann schmeißt er in der Regel die ganze Gruppe der Direktoren erstmal raus und versucht dann so die ihm wohlgesonnen oder seine Freunde und Bekannten dann da reinzubringen. Und das führt dann natürlich für so einen gewissen Zeitraum natürlich viel zu Problemen, weil die kennen sich dann gar nicht aus. Und dann liegt die ganze Verantwortung so eher bei den Mitarbeitern und da gibt es auch natürlich Berater.
Um eine gewisse Kontinuität dann zu gewährleisten.
Ja, man muss dazu sagen, so seit Mitte der 2000er und auch bis Anfang der 2000er gibt es natürlich auch einen Manager mittlerweile. Also die haben da schon draus gelernt, aber sagen wir mal so bis in die 90er gab es dann halt immer auch so Streitigkeiten, wer wird der Präsident, und der brachte dann quasi seine neuen Leute mit. Da herrschte halt so die klassische Vetternwirtschaft.
Klingt aber auch echt, als ob das gar nicht so richtig funktioniert hätte in der Vergangenheit. Immer wieder so richtig bisschen chaotisch auch, die Übergänge.
Und daraus haben die dann gelernt, und dann hat man natürlich auch so ein paar ausländische Leute geholt, wie den Erik Abidal, der war ja Sportdirektor, oder Patrick Kluivert als Leiter von La Masia. Also das ist heute schon besser, aber so früher war das dann tatsächlich so, da trat dann quasi eine ganz neue Riege ein, und vor allem die Angestellten dann unter den Direktoren, ne, das war eigentlich so der harte Kern von Barcelona. Die verbrachten in der Regel ihr ganzes Leben da, und im Grunde, wenn sich da was änderte, machten die ihr Ding trotzdem. Und die bilden auch heute so eine Art Altenrat, der sozusagen so die Strippenzieher sind im Hintergrund, wie etwas abzulaufen hat und wie man sich auch zu verhalten hat. Das ist eigentlich ganz interessant. Also die größte Gruppe sind dann die Sochis, das sind die Mitglieder, das sind 150.000. Das sind halt die Vereinsmitglieder, und die Hälfte von denen haben eine Dauerkarte. Und 92.
Ich wollte gerade fragen, ob die alle eine Dauerkarte haben.
Nee, aber die Hälfte. Wow. Und 92% von diesen leben in Katalonien. Und 60% von denen, die eine Dauerkarte haben, im Raum Barcelona. Also man sieht, dass das so ganz auf einem kleinen Gebiet sich alles abspielt, ne? Also wie eng die verbunden sind. Also der FC Barcelona ist Barcelona und umgekehrt, ne?
Sehr sympathisch, weil beim FC Bayern kommen sehr, sehr viele Fans aus ganz Bayern und aus ganz Deutschland, und also eher weniger nur aus München.
Ja,
aber auf Barcelona und Umgebung konzentriert.
Wir werden aber sehen, die haben zwar alle eine Dauerkarte, aber die gehen nicht immer hin. Also man hat die halt, um diese Plätze zu haben, aber man muss auch nicht unbedingt immer hingehen.
Da war doch was gegen Frankfurt, da waren ja irgendwie 25.000 bis 30.000 Frankfurter auch im Stadion.
Also es ist nicht so, dass jetzt die immer da sind, aber im Grunde haben da sehr viele Plätze, und vor allem werden die dann auch vererbt.
Vererbt?
Ja, genau, die haben ihre Sitzplätze quasi schon von den Großeltern. Die Fans selber, die zu den Spielen dann hingehen, die nennt man Cooler, weil das auf Spanisch oder Katalonisch so viel wie Hintern heißt. Und das kommt davon, dass in dem alten Stadion, da passten nur 20.000 Zuschauer rein, und in der letzten Reihe saßen die quasi auf der Mauer. Und wenn man jetzt auf das Stadion zuging, sah man vor allem dann den Hintern der Zuschauer, und deshalb nannte man die so. Viele von diesen Mitgliedern, die sind dann auch in einem Fanclub. Die nennt man Peñes oder Peñas wahrscheinlich auf Spanisch. Und davon gibt es in der ganzen Welt 1.400 Stück. Und die unterstützen den Verein vor allem finanziell. Also es ist eine hohe Summe, die beisteuern. Das kommt halt daher, dass in den 40er Jahren Barcelona unter der Franco-Diktatur finanziell am Ende war, und die brauchten öffentlichen Rückhalt. Und zu diesem Zweck wurde dann 1944 der erste Fanclub, die Peña Solera, gegründet, eine Vereinigung von Anhängern und ehemaligen Spielern. Und die haben sich dann auch finanziell am Bau von Camp Nou beteiligt. Das wurde 1957 fertiggestellt. Bis heute gewährt der Club seinen Peñes auch Mitwirkung quasi in der Vereinspolitik. Die Fanclubs, die werden befragt, und da wird dann auch Angebote gemacht, besonders auch für Tickets vor allem, oder auch Treffen, da gibt's Fanfeste und sowas. Da wird halt viel gemacht für diese Fans, um da auch ein bisschen was zurückzugeben.
Also eine enge Bindung versucht man da auch zu etablieren.
Ja, und die Barcelona hat natürlich auch Ultras. Das sind die Boxers Nois. Und das war 81 von linksgerichteten Separatisten gegründeter Fanclub, und die waren von Anfang an gegen diese Vereinsführung, dass die so aus der obersten Schicht kamen. Und leider hat sich das aber dann im Laufe der Jahre so entwickelt, dass die doch ziemlich rechts wurden und von Skinheads unterwandert wurden. Im Jahr 85 war es dann so, nach der Heysel-Katastrophe hielten dann Mitglieder dieser Fangruppierung ein Banner mit der Aufschrift "Danke Liverpool" für die Juve-Toten hoch.
Boah, das ist mega geschmacklos, das geht ja gar nicht.
Und so eine Seniera, also so ein Plakat mit Hakenkreuz drauf.
Wie ging das dann weiter? Wurden die verboten oder sowas vielleicht?
Ja, es gab dann Todesdrohungen von denen gegen die Vereinsführung, Gewaltakte. Da wurden spanische Flaggen verbrannt, und 2003 wurden die dann offiziell verboten, haben Stadionverbot, sind aber weiterhin aktiv.
Also aber nicht im Stadion.
Nee, nicht im Stadion. Das hat sich auch so ein bisschen beruhigt anscheinend.
Aber es klingt, als ob da, wie zeitweise, lange über Jahrzehnte im Basken Land, ja auch in Katalonien, das Politische auch immer in den Fußball so ein bisschen mit reinschwappte.
Ja, total. Also das ist alles sehr aufgeladen. Und die Vereinsmitglieder, diese Sochis, die wählen im Übrigen auch die Direktoren aus. Die haben aber natürlich nur eine Auswahl zwischen denen, die sich zur Wahl stellen und das werden können. Aber die wählen das unter anderem auch als Mitgliederversammlung. Und diese Mitgliederversammlung, die steht so vor allem Neuerungen sehr skeptisch gegenüber. So ein bisschen ja auch wie bei Bayern, also dass sich da die Fangruppierung natürlich alles, was Kapitalismus angeht und ähnliches, dagegen wehren. Wobei das vor allem sich auf die Kartenpreise bezieht, denn Barcelona hat traditionell die günstigsten Dauerkarten im ganzen europäischen Spitzenfußball. Und so lag 2017 die günstigste Dauerkarte bei nur 100 Euro.
Das ist ja richtig preiswert.
Ja, wenn man zum Beispiel bei Arsenal London sowas haben will, ist die günstigste Karte 1000 Euro.
Das ist ein Quantensprung, ja. Aber man hört ja jetzt schon raus, wie du es erzählst, Barcelona hat eine ganz andere Struktur und Miteinander im Verein.
Ich habe ja so ein Buch gelesen und der Journalist kommt dann ins Camp Nou, der hat die Erlaubnis, da alle zu interviewen. Und als erstes kommt er quasi, gibt es da so wie so ein Café, wo so eine Kaffeemaschine steht und da sitzen alles alte Spieler oder alte Trainer und so. Also viele von denen, die da gespielt haben, sind auch in Barcelona geblieben und die sitzen, gehen jeden Tag erstmal morgens dann dahin, halten ein Pläuschchen und da trifft man dann halt ehemalige Stars oder so und kann sich mit denen unterhalten. Es wird halt wahnsinnig viel auch Gerüchte gestreut oder gelästert und so. Das ist natürlich dann da sehr extrem, wenn da auch so viele Leute rumlaufen. Ne?
Und jeder hat eine Meinung.
Ja, natürlich. Jeder weiß, ist ja auch Experte auf dem Gebiet dann.
Ja.
Kommen wir mal zum Anfang. Der FC Barcelona wurde von Hans Gamper gegründet.
Das klingt jetzt weder Spanisch noch Katalonisch, oder?
Nee, das ist ein Schweizer. Ach. Der wurde am 2.11.1877 in Winterthur in der Schweiz geboren.
Wer hat es erfunden? In dem Fall, wer hat es gegründet? Ein Schweizer.
Genau. Seine Mutter, die starb an Tuberkulose, als er 8 Jahre alt war. Und die Familie zog dann erst nach Zürich. Und da war natürlich aus einem Seidenhandelgeschäft, also das ist auch einer, der aus diesem Handel kommt. Und als Jugendlicher war er begeisterter Sportler, aber kein Fußballer am Anfang, sondern Radfahrer und Läufer. Und der spielte dann nachher Fußball, Rugby, Tennis, Golf. Im Grunde war das so ein Multitalent. Es ging ihm hauptsächlich darum, Sport zu machen.
Irgendwie so ein Gentleman in der Zeit. Da gab es ja viele, die dann auch multifunktional Sport betrieben haben.
Ja, der konnte sich vor allem leisten. Sogar als junger Mann hatte er nicht so viel zu tun.
Es ist mir in meiner Recherche zum deutschen Fußball nämlich aufgefallen, ganz am Anfang waren das alles studierte Akademiker und vermögende Menschen, die sich Sport überhaupt leisten konnten. Diese Gentleman-Sportler, die hatten natürlich Zeit und die Muße dann, ne?
Ja, im Football war das ja auch so. Das wurde ja auch an den Universitäten gespielt, wo die Leute genug Zeit hatten, aus reichem Haus waren und die spielten dann quasi gegeneinander. Anders als jetzt im Baseball, das ja vielleicht eher von der Straße kommt.
Ja, genau. Ja, das war eher so, das waren einfachere Leute, ganz richtig. Aber dieser richtige Sport als Massenphänomen, das kam dann tatsächlich in der Regel erst nach dem Ersten Weltkrieg auf.
Ja, und in der Gamper, der spielte dann nachher doch vermehrt Fußball, weil der in der Schweiz wahnsinnig populär wurde. Der wurde relativ hoch angesehen, anders als in anderen Ländern. Und der erste Verein, in dem er gespielt hat, war Excelsior Zürich. Und der hat zufällig die gleichen Farben, rot-blau wie Barcelona. Also wir werden sehen, das wird noch eine Rolle spielen.
Diese Schweizer, die haben überhaupt, das war so wie so eine Keimzelle im 19. Jahrhundert auch. Walter Bensemann, der den Kicker später gegründet hat, der hat den Fußball auch mit anderen aus Internaten in der Schweiz im Miteinander mit Engländern aufgeschnappt und dann nach Deutschland gebracht. Und hier geht ein Schweizer wohl dann nach Spanien. Aber ich bin mal gespannt, wie es dazu kam.
So ist es. Der geht nämlich dann in diesem Verein Excelsior Zürich, die teilen sich dann in einem anderen Züricher Verein, aus dem dann der FC Zürich gebildet
wird. Ja, gibt's heute noch.
Und das war schon im Jahr 1896. Also sehr, sehr früh. Und der Gamper war einer der Mitbegründer dieses Vorgängervereins vom FC Zürich. Und am Anfang war es in der Schweiz so, da durfte man auch als Spieler für eine unbestimmte Anzahl an Mannschaften auftreten. Also der hat dann für verschiedene Vereine gespielt, den FC Winterthur, den FC Basel und hat natürlich auch andere Sachen gemacht und war dann 1898 sogar mal Schweizer Langstreckenläufer und hat da Rekorde aufgestellt für die Schweiz.
Also hat viele Talente gehabt.
Genau, und der war sehr umtriebig. Der hat auch das erste internationale Leichtathletik-Turnier in der Schweiz veranstaltet. Und das ist in Zürich und ist noch heute eins der renommiertesten internationalen Leichtathletik.
Ach, Letzigrund-Stadion, ne?
Da ist genau. Ja. Also da trifft sich ja im Grunde so die Weltklasse der Leichtathleten.
Aber spannend, diese Ursprünge jetzt nochmal mitzukriegen, wie lange das alles schon existiert.
Ja, 1897 musste er arbeitsbedingt oder durch das Unternehmen seiner Familie nach Lyon in Frankreich. Und da spielte er dann Rugby. Und 1899 ging er dann tatsächlich nach Barcelona, weil dort sein Onkel lebte. Und er war eigentlich auf dem Weg nach Afrika, um beim Aufbau einer Zuckerhandelsfabrik oder eines Unternehmens zu helfen. Aber auf Wunsch seines Onkels blieb er dann in Barcelona. Und er verliebte sich in die Stadt, war natürlich für ihn auch eine riesige Umstellung, allein vom Wetter her. Und er beschloss dann da auch zu bleiben.
Kann ich verstehen. Ist ja auch heutzutage eine sehr, sehr schöne Stadt und mit einer hohen Lebensqualität. Vermutlich damals auch schon.
Ja, und er hatte dann auch einen Job gefunden, also neben der Tätigkeit bei seinem Onkel hat er für eine Bank gearbeitet und eine Eisenbahngesellschaft und er war nebenher Sportkolumnist und arbeitete für zwei Schweizer Zeitungen und er war evangelisch, was noch eine Rolle spielen wird und er hat dann quasi in so einer protestantischen Minderheitsgemeinde Fußball gespielt und das Problem war, die hatten keinen eigenen Fußballplatz oder keinen Platz, wo sie Sport üben konnten und hat dann über einen Freund im Velodromo della Bonanova Fußball gespielt. Also sein Ziel war es dann auch dort einen Verein zu gründen, weil er das hatte er in der Schweiz auch schon mal mit dran gearbeitet, so einen Verein zu gründen, wollte er dann auch in Barcelona tun, vor allem für Ausländer, ne, wie ihn. Sozusagen, dass die sich da so einen Treffpunkt hatten, Sport ausüben konnten. Und dann hatten sie halt ja diesen Club gefunden. Und dann haben sie den Inhaber dann gefragt, ob sie bei ihm das nicht gründen könnten, den Fußballverein. Und der hat das dann aber abgelehnt, weil es halt Ausländer wären und keine Katalanen.
Nein, ernsthaft? Boah, wie böse.
Naja, das war dann natürlich, die wollten dann auch so noch so unter sich bleiben, ne? Und da war auch schon sehr dieses katalanische, ne, dieses Freiheitsbestreben, die ja dann hatten. Und das hat aber den Gamper nicht abgehalten, sondern das hat ihn dann eher so ein bisschen getriggert. Und da hat er dann extra gedacht, jetzt begründen wir einen Verein, einen sozialen Verein für die Integration, in dem alle Teil, also unabhängig von der Religion, das spielte nämlich in diesem anderen Verein auch eine Rolle, man musste katholisch sein.
Der war ja richtig modern in seinem Ansatz.
Der war so ein bisschen kosmopolitisch unterwegs und traf da auch auf, weil ja da viel Handel getrieben war. Das war ja eine Metropole, wo sich ganz Europa irgendwie traf. Und der hatte dann einen Schweizer Freund, Walter Wild, und der hatte Connection zu einer anderen Turnhalle, in der man sozusagen Sport treiben konnte. Und dann hat der Gamper in der Zeitschrift am 22. Oktober 1899 eine Anzeige geschaltet, in der er Spieler für die Gründung eines Fußballvereins suchte. Und es gab eine große Resonanz und am 29.11. gab es eine Versammlung und der Football Club Barcelona war geboren. Das war auch so englisch geprägt. Und erster Präsident wurde Walter Wild, sein Freund.
Im Englischen hast du ja auch in Deutschland gehabt, in verschiedenen europäischen Ländern. Großbritannien oder England war das Mutterland des Fußballs und alles war noch, auch von den ganzen Begrifflichkeiten, war Englisch. Da muss man sich dann später erstmal emanzipieren von.
Es waren nämlich auch einige Engländer dabei, die waren natürlich eh schon Fußball begeistert und es gab auch spanische Enthusiasten, die dabei waren und auch einen Deutschen. Und der hieß Otto Meyer, der spielte dann zwei Spielzeiten für Barcelona und ist dann auch sein Leben lang in Barcelona geblieben und dessen Kinder sind die ersten spanischen Wimbledon-Gewinner.
Nee, das finde ich total interessant.
Also es ist nicht ganz klar, ob dann auch schon der Gamper diese Vereinsfarben Blaugrana, wie die heißen, nach dem Trikot von Basel oder dem Excelsior Zürich gewählt hat. Es liegt ja nahe. Die offizielle Version auf der Seite von Barcelona ist allerdings so, dass die Brüder Arthur und Ernest Whitty, die auch in den ersten Jahren schon dabei waren, die Farben der Blaugrana vorschlugen, weil auch die Rugby-Mannschaft der Merchant Taylor School in Great Crosby, die hatten sie besucht, diese Farben verwendet hätten.
Das wird sich wahrscheinlich nie ganz aufklären lassen.
Ja. Ja, es ist allerdings schon merkwürdig, dass der FC Basel die gleichen Trikots hat. Und dieser Verein ist ja älter als der FC Barcelona.
Ja.
Also so eine gewisse Verbundenheit wird da wahrscheinlich bestehen.
Interessant, dass du sowas recherchiert hast. Mir kam das auch immer schon etwas merkwürdig vor, diese ja, vermeintliche Gleichheit oder Ähnlichkeit.
Ja, das erste Spiel des FC Barcelona fand dann am 8. Dezember 1899 gegen eine Auswahl ortsansässiger Engländer im Velodrom de la Bonanova. Da durften sie dann doch spielen. Und man verlor das Spiel 1-0.
Oh, ist aber knapp.
Ja, und durch ein Tor des Barcelona-Spielers Arthur Witty, weil die anderen nämlich nicht genug Leute hatten, hat er auf deren Seite mitgespielt. 1900 fand dann schon die erste katalanische Meisterschaft im Fußball statt, namens Copa Macaya. Dabei belegte Barcelona hinter Hispania AC den zweiten Platz und ein Jahr später gewann der Verein diesen Wettbewerb und damit seinen ersten Titel. Mit dem Einzug ins Finale des ersten spanischen Pokals im Jahr 1902, bei dem Barcelona dann dem baskischen Team Vizcaya de Bilbao gegenüberstand, hat man leider auch verloren. Aber trotzdem entwickelt sich der Barcelona von ganz früh an zu einem der besten spanischen Clubs. Und am 13. Mai 1902 gab es das erste Aufeinandertreffen mit Real Madrid. Also es war das erste...
Der erste Klassiko, ja.
Und das war im Copa de la Coronación, dem Gründungspokal Alfons des 13. Also es war so ein besonderer Wettbewerb. Und Barcelona hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits 6 Ausländer im Team. Unter anderem auch wieder einen Deutschen, der hieß Udo Steinberg.
Also man weiß nicht viel über den wahrscheinlich, ne?
Nee, und der hat aber die ersten beiden Treffer geschossen für Barcelona und ist damit der erste Torschütze im El Clásico.
Das finde ich mehr bemerkenswert.
Im Jahr 1908 kam es dann zur ersten existenzbedrohenden sportlichen und finanziellen Krise. Barcelona hatte seit dem Gewinn der katalanischen Meisterschaft 1905 keinen Titel mehr gewonnen und stand eigentlich kurz vor dem Bankrott. Und da hatten dann viele Mitglieder den Verein verlassen. Und es gab nur noch insgesamt 38 Mitglieder.
Also dieses Thema Insolvenz, das scheint sich ja bei denen durch die ganze Clubgeschichte durchzuziehen.
Der Präsident damals war gerade gewählt worden und hat dann aber direkt in seiner Abschiedsrede quasi schon gesagt, der Verein sei praktisch tot.
Na bravo.
Und in der spanischen Verfassung war es damals so, dass nur der Katholizismus als Religion erlaubt war. Und dadurch wurde Barcelona auch streng katholisch und deshalb haben auch viele Vereine, gerade die Ausländer, die ja natürlich nicht in der Regel katholisch waren, wenn sie aus England waren. Und das hat natürlich auch den Gamper gestört, denn der war auch zwischenzeitlich Freimaurer.
Ja, das passt ja gar nicht
mehr. Und hat sich dann halt auch zurückgezogen.
Weil viele von diesen ersten Fußballpionieren waren akademisch gebildet und sehr freigeistig und international aufgestellt. Das sieht man an dem Benzemann in Deutschland ja auch. Und das clasht sich natürlich mit diesen konfessionell und national aufgeladenen Einheimischen dann.
Ja, aber tatsächlich war es dann so, dass dieser Gamper dann doch sich mehr und mehr für den Katalanismus entschieden hat. Oder der wollte ja unbedingt in Barcelona bleiben und heiratete dann auch eine streng katholische Schweizerin. Und dadurch wurde er dann auch katholisch. Und dann konnte er natürlich diesem Verein wieder beitreten.
Das ist ja nicht wahr.
Und dann hat er direkt 1909 oder 1908 eine wichtige Entscheidung als Präsident getroffen, nämlich den Bau des ersten eigenen Stadions. Mhm. Und das war der Camp de la Industria 1909. Und da passten 6.000 Zuschauer rein.
Noch nicht mal so wenig.
Also im Grunde war das ja auch noch ein kleiner Verein.
Ich wollte gerade sagen, 6.000 war schon ordentlich zu der Zeit.
Und der wurde dann 1910 offiziell wieder als Präsident gewählt und blieb es dann auch bis 1925. Und von da an ging es auch direkt bergauf. Im selben Jahr wurde dann die FECF, die erste nationale Fußballföderation in Spanien, gegründet. Und bereits 1909 gab es so ein erstes Einladungsturnier namens Copa del Rey. Und aufgrund des Verbandes dann 1910 wurde dieser Pokal quasi zur nationalen Meisterschaft erklärt. Und 1910 nahmen genau 3 Mannschaften teil. Barcelona, Real Madrid und Deportivo La Coruña. Also Vereine, die man ja heute noch gut kennt.
Ja, kennt man alle 3 noch, klar. Aber weit auseinander. Barcelona ganz im Osten, fast schon Richtung Frankreich, Richtung Küste. Madrid mittendrin und La Coruña ist ja hinten in Galicien. Spannend. Und wo spielten die? Aber irgendeine in Madrid wahrscheinlich dann.
Genau, die spielten in Madrid. Und also Barcelona und Madrid haben Deportivo La Coruña geschlagen und so kam es dann direkt zum ersten Endspiel. Mhm. Und zur Pause führte Madrid 2-0 und dann Barcelona hat dann das Spiel noch gedreht und gewann dann 3-2 und gewann die erste offizielle Meisterschaft. Die Primera División wurde ja dann 1929 erst gegründet sozusagen und hat dann den Copa del Rey, der ja heute der Pokal ist in Spanien, als Meisterschaft abgelöst.
Ja, auch Jahrzehnte vor Deutschland hatten die ihre Liga. Auch Spanien hören wir da wieder.
Die waren auch schon international unterwegs, 1911 bis 1914 hat der FC Barcelona viermal in Serie den Pyrenäen-Cup gewonnen. Eines der ersten internationalen Fußballturniere anscheinend. Und da war auch schon wieder ein Deutscher dabei, aus Hamburg, Walter Rositzky.
Auch noch nie gehört natürlich.
Der hat von 1911 bis 1913 bei Barcelona gespielt, ist dann zu Real Madrid gewechselt, als fünfter Spieler überhaupt.
Ausgerechnet.
Und musste dann 1915 wegen des Ersten Weltkriegs das Land verlassen, wurde Soldat und hat dann aber noch bis 1953 in Hamburg gelebt. Und 1912 debütierte ein 15-Jähriger bei Barcelona, der ein richtiger Star wurde. Das war ein philippinischer Stürmer namens Paulinho Alcantara.
Filipino, ach ja, das gehörte lange zu Spanien, die Philippinen, daher.
Und der hat 369 Tore für Barcelona geschossen und war bis 2014 der Rekordhalter, natürlich von Messi abgelöst.
Stark.
Und der hat schon bei seinem ersten Spiel im Rahmen der katalanischen Meisterschaft ein Tor erzielt als 15-Jähriger. Und der hatte so eine ganz enorme Schusskraft. In den darauffolgenden 4 Jahren gewann die dann zweimal die katalanische Meisterschaft. Die wurde noch parallel ausgespielt und den Copa del Rey. Und ab 1917 hatten sie ihren ersten Trainer. Bis dahin, hast du ja auch schon mal gesagt, hatten die ja nie so richtige Trainer. Es waren ja auch so Spieler, Kapitäne, die ja quasi ja so das Training vorgegeben haben.
Einer von denen war dann eine Persönlichkeit, die so ein bisschen bestimmt hat, wie wir trainieren, wer spielt, ja, also mehr so informell.
Und der FC Barcelona war ja immer schon so auf England so ein bisschen fixiert, weil das ja das Land des Fußballs war und haben dann einen Engländer engagiert, John Barrow. Und nach ein paar Monaten hat dann dessen Landsmann Jack Greenwell für 7 Jahre das Traineramt übernommen.
Da müsste man immer noch mal eine eigene Folge machen. Es gab inzwischen, sag jetzt mal irgendwas, 1890 und 1920 ganz viele Engländer, die in ganz Europa so als Fußballmissionare unterwegs waren und da ganz auch Schotten, die da großen Einfluss hatten. Vielleicht machen wir da auch noch mal eine Folge, das nur am Rande.
Ja, und 2 Jahre später, 1919, wurde Barcelona schon zum Profiverein.
Ach.
Und die haben dann direkt 2 Stars unter Vertrag genommen. Einen 17-jährigen Offensivspieler namens Josep Samitier. Und der wurde aufgrund seiner Kreativität und seines Aktionsradius auch El Mac, der Magier, genannt.
Ah.
Also ich kannte ihn nicht.
Ich auch nicht. Und was heißt der nicht?
Der zweite Zugang, der schon irgendwie bekommt einem bekannt davor, das ist der Torwart Ricardo Zamora.
Ja, das ist eine Legende, den kenne ich jetzt tatsächlich. Vielen Büchern gelesen, natürlich noch nicht persönlich.
Der soll zu der Zeit einer der besten Torhüter Europas gewesen sein, wenn nicht sogar der beste.
Ja, mit Heiner Stuhlfort, dem Deutschen, und dann gab es noch so einen Tschechen, František Planička. Das waren so mit die namhaftesten Torhüter zwischen 1920 und 1930. Oder noch länger, bis 38.
Und mit dem englischen Trainer und dessen System, diesem Alcantara, Samitier, Sagi Barba und Zamora, hatten die 4 Stars und mit denen begann das goldene Jahrzehnt des FC Barcelona. Also in den 20er Jahren. In der Zeit haben sie dann 9-mal die katalanische Meisterschaft geholt, 5-mal die spanische Meisterschaft, also den Copa del Rey.
Wow.
Und zu dieser goldenen Generation gehörte auch wieder ein Deutscher, ein Rechtsverteidiger. Und der ist hier wohl nicht sehr bekannt. Der heißt Emil Walter.
Ich habe von dem mal ganz gehört, aber der war, glaube ich, hier auch nie Nationalspieler. Und
genau, der kam 1922 aus Pforzheim nach Katalonien, spielte ab 1924 für Barcelona und war dort absoluter Stammspieler und Star bei Barcelona. Und eine Zeitung schrieb, er sei Spaniens, ja, des Kontinents bester Verteidiger.
Boah, stark. Über den müsste man sich wirklich mal ein bisschen tiefer informieren bei Gelegenheit. Interessant, dass der da für uns, für Deutschland überhaupt, ja, nie gespielt hat. Verrückt.
3-mal die Meisterschaft gewonnen und hat auch noch 1929 die erste Primera División gewonnen und war dann sogar Mannschaftskapitän von Barcelona.
Im Grunde eine echte Legende und hier weiß niemand etwas über den. Aber ist auch klar, warum der hier nie gespielt hat, weil die Deutschen waren ja mit diesem bescheuerten Amateurgedanken so infiziert und das war ja in deren Augen ein Profi, also Legionär. Wird nicht eingeladen. Total verrückt.
1940 musste er aufgrund des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland zurückkehren und ist dann nach dem Krieg in richtige wirtschaftliche Not geraten. Daraufhin riefen in Barcelona ehemalige Mitspieler zu Spenden auf und es gab sogar eine Sonderbriefmarke in Barcelona mit seinem Logo.
Fantastisch.
Und diese haben dann wirklich Geld gesammelt für ihn und der durfte dann aber erst 1950 nach Barcelona zurückkehren. Die Alliierten haben das nicht zugelassen, dass er nach Spanien geht.
Aber dann durfte er endlich.
Genau, und als er am Bahnhof ankam, empfing ihn eine Menschentraube und es fand dann extra ein Ehrenspiel für ihn statt vor 40.000 Zuschauern.
Wow, toll. Das ist ja wirklich anrührend. Also das war eine ganz enge menschliche Bindung dann zwischen ihm und seinen Fans und den Menschen da.
Ja, während Gampers dritter Amtszeit, also von 1917 bis 19, hat sich der Verein dann sehr auch politisch mit Katalonien verwoben. Und da war auch schon so, dass die Unabhängigkeit betrieben haben. Und die führten dann intern auch die katalanische Sprache als die zu verwendende Sprache ein. Die haben da auch den Namen des Vereins wieder ins Katalanische. Also auf dem Logo wird das dann auch in Katalanisch dann geschrieben. Und im Jahr 1921 steuerte der Gamper dann selber 1 Million Peseten zum Bau eines neuen Stadions, für das 20.000 Zuschauer umfasste. Das war dieses Camp Le Cort. Das war dann relativ lange die Heimatstätte von Barcelona. Und zur gleichen Zeit stieg dann natürlich auch die Zahl der Mitglieder, weil der Verein natürlich so prominent wurde in den 20er Jahren, stieg die Mitgliederzahl dann auf über 12.000. Also von 38 1909 auf 12.000. In den 20er Jahren.
Ja, ist heftig. Aber gut, der Erfolg zieht eben auch dann Menschen an.
Ja, dann wird es ein bisschen, kam eine etwas finstere Geschichte. In der Zeit der Militärdiktatur von General Miguel Primo de Rivera, das war 23 bis 30, wurde das Stadion Escort aufgrund eines Eklats während eines Freundschaftsspiels gegen eine englische Amateurauswahl für 6 Monate zwangsweise geschlossen. Vor Spielbeginn war erst die englische und dann die spanische Nationalhymne gespielt worden. Aber um die Autonomiebestrebung so zu unterstützen, haben die ganzen Fans nicht die spanische Nationalhymne gesungen, sondern die haben die Hymne Kataloniens dann gesungen.
Okay, das war natürlich ein politischer Affront.
Und als die Hymne von Spanien kam, gab es ein riesen Five-Konzert erst. Und das hat dann dazu geführt, dass der Gamper als Vereinspräsident zwangsweise abgesetzt wurde. Und man hat ihm nahegelegt, das Land zu verlassen.
Nein, sogar das Land verlassen.
Ja.
Okay, der hat sich also richtig beliebt gemacht.
Mhm. Denn schon in den Anfang der 20er war es so, dass er öffentlich die katalanische Unabhängigkeit unterstützt hat. Und da hatte er sich schon den Zorn des Generals zugezogen.
Weit aus dem Fenster gelehnt, ja.
Ja, sehr weit. Er hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass das solche Auswirkungen haben wird. Und er musste dann tatsächlich in die Schweiz zurückkehren. Und das hat ihn so ein bisschen gebrochen. Es kam dann noch dazu, war ja die Weltwirtschaftskrise. Und er hat dann sein gesamtes Vermögen verloren. Er war ja ein Handelsunternehmen. Also die sind dann richtig in die Krise geraten. Und am 30. Juli 1930 hat er dann im Alter von 52 Jahren Selbstmord begangen.
Boah, ist ja brutal. Das hat man ja einige, also dieser Schwarze Freitag, dieser Börsencrash hat ja viele Selbstmorde nach sich gezogen. Also im Grunde schlussendlich auch.
Auch ihn dann, auf jeden Fall.
Irgendwie, das ist wirklich tragisch. Also,
aber der Verein, das hat den Verein sehr mitgenommen. Allerdings hat das nichts daran geändert, dass es für den Verein auch weiter bergauf ging. Denn 1928 hat Barcelona wieder die Copa del Rey gewonnen, nach 3 verlorenen Finalspielen gegen Real Sociedad San Sebastian. Die waren damals wohl sehr erfolgreich.
Ja, aber die kennen wir auch heute noch. Das ist ja heute noch einer der beiden dominierenden baskischen Vereine neben Athletic Bilbao.
Der Erfolg von Barcelona war dann vor allem einem ungarischen Keeper zu verdanken, Ferenc Platko. Und da hat ein Dichter Barcelonas, Rafael Alberti, sogar eine Ode an Platko geschrieben.
Nein.
Weil er so grandios gehalten hätte. Und 1929 krönte Barcelona sein goldenes Jahrzehnt mit dem Gewinn der erstmal ausgetragenen Meisterschaft, der Primera División. Und obwohl sie schon in der Hinrunde viele Punkte zurücklagen, hat man dann Real Madrid noch eingeholt.
Also befriedigender geht's gar nicht.
Also damals war ja auch schon, das war so der große Gegensatz, ne? Barcelona und Madrid, die große Rivalität.
Also auf dem Sportfeld wie auch politisch, weil man wollte sich ja eigentlich von Spanien lösen, was natürlich die Zentralregierung in Madrid immer zu verhindern wusste.
Ja, und dann nach den erfolgreichen 20er Jahren gab es in den 30er Jahren so eine Art Niedergang, der hat Der Verein hat zwar weiterhin Topspieler geholt, einen Josep Escola, Mati Vendrolja, aber durch die Politik geriet das alles in den Hintergrund. Denn Barcelona sah sich Probleme vor allem in wirtschaftlicher, politischer und sportlicher Ebene gegenüber. Und die Mitgliederzahlen, die sanken wieder auf einmal ganz erheblich. Denn auch 1932 wechselte dann der Star des FC Barcelona, Josep Samitier, aufgrund interner Streitigkeiten zum Erzrivalen Real Madrid. Das zieht sich so ein bisschen dann so durch in die nächsten Jahrzehnte, dass das immer mal wieder passiert.
Barcelona verliert Spielerpersönlichkeiten an Real Madrid.
Und in der Folge beendete dann Barcelona die spanische Liga bis 1944. Nie besser als den dritten Platz. Und ist einmal fast abgestiegen. 1933, 1934 waren sie auf dem vorletzten Platz.
Also echt ein sportlicher Niedergang. Also Niedergang gemessen an den vorherigen großen Erfolgen.
Und die hatten das Glück, die sind nur deshalb nicht abgestiegen, weil die Liga auf 12 Vereine aufgestockt wurde. Man wollte das halt nicht.
Ah, okay. Ah ja, man wollte.
1938 wurde dann letztmalig die katalanische Meisterschaft ausgetragen. Dann kam es zum spanischen Bürgerkrieg. Und das hat die Existenz des Vereins dann ganz erheblich bedroht. Denn als 1936 der spanische Bürgerkrieg ausbrach, wurde die Austragung der spanischen Meisterschaft für 3 Jahre gestoppt. Also fand dann gar keine Meisterschaft mehr statt.
Ja, der Krieg war mörderisch. Also das ganze Land wurde verwüstet.
Und in dieser republikanischen Zone, das Land war ja geteilt, fand dann noch so eine katalonische regionale Austragung statt. Das nannte sich Liga Mediterranea, Mittelmeerliga. Ja. Im selben Jahr, 1937, wurde dann der Präsident des FC Barcelona, Josep Sanyol, und der war auch Abgeordneter der separatistischen ERC, von Truppen des Diktators Franco erschossen, standrechtlich.
Oh.
Und das hat dem Verein dann natürlich extrem geschadet. Die Mitgliederzahl sanken auf etwas über 3000 im Franco-Regime am Anfang. Und der Verein stand vor dem Aus.
Noch ein harter Kern war übrig.
Die hatten dann eine Idee. Die sind dann in die USA und Mexiko gereist und tourten da quasi so als Mannschaft. Die haben dann so Freundschaftsspiele organisiert und damit Geld verdient. Und damit haben die den finanziellen Ruin des Vereins abgewendet.
Clever.
Also ein bisschen so wie so ein Zirkus quasi, sind die von Ort zu Ort gereist.
Wir sind also All-Star-Team-Sensation. Ein bisschen gibt es eine Analogie. In den 50er Jahren gab es in Ungarn einen Einmarsch der Sowjetunion und Honvéd Budapest, die beste Mannschaft, hat sich dann auch durch Europa getingelt und dann letztlich nicht nach Ungarn, also überwiegend nicht nach Ungarn zurückgekehrt. Also die haben das mit ihren Reisen den Verein Leben erhalten. So kann man das.
Ja, allerdings war es so, als sie dann zurückgekommen sind, haben sich 3/4 von dem Team abgesetzt nach Mexiko und Frankreich. Also Teile wollten gar nicht mehr zurück und die anderen wollten nicht nach Spanien zurück.
Aber aufgrund dieser politischen Entwicklung in Spanien.
Ja. Und dann kam noch hinzu, dass das Vereinsgelände 38 von den Faschisten bombardiert wurde. Also ziemlich schlimm. Man muss allerdings sagen, dass Real Madrid teils sogar noch schwerer getroffen wurde als Barcelona. Und da ist nämlich ein Teil der Tribüne abgefackelt worden in Madrid. Und das Bürogebäude des Vereins wurde auch durch Bombenanschläge zerstört. Also es hat beide Vereine schwer getroffen.
Also echte richtig krasse Schäden in der Infrastruktur, generell im Fußball, so klingt es.
Also im Grunde fingen dann alle 39 wieder bei Null an. Da war ja der Franco an der Macht und der hat natürlich versucht, diese regionalen Autonomiebestrebungen komplett zu unterdrücken. Und hunderttausende Katalanen sind ja beim Einmarsch von Franco aus Barcelona nach Frankreich geflohen. Der Franco hat dann Hinrichtungen stattfinden lassen in Barcelona, auch im Stadion. Und das war im Grunde dann wie so ein Feindesland, das besetzt wird.
Ja, es war richtig brutal. Also da ist viel jetzt in Vergessenheit geraten, aber da gibt es immer noch echte Narben aus der Zeit. Schwere Verbrechen wurden da begangen.
Also die katalanische Oberschicht sagt von sich selber, sie hätten sehr drunter gelitten. Aber wenn man so liest, scheint es aber eher so zu sein, dass die eher so mit dem Regime dann ihren Frieden geschlossen haben und gar nicht so schlimm fanden, dass die in Barcelona ansässigen Anarchisten und Kommunisten vertrieben wurden.
Ja, die haben die Geschäfte gestört. Die waren wahrscheinlich ganz froh, dass die beseitigt wurden. Könnte man etwas zynisch einsehen.
Also der FC Barcelona hat auf seiner Webseite so sehr viel über die Geschichte und da wird natürlich auch dieser Mythos des Widerstands des Vereins gegen das Franco-Regime so besonders hervorgehoben. Aber da muss man vorsichtig sein, ob das wirklich so war. Und 1940 hat dann Franco einen Kollaborateur zum Präsidenten zwangsweise eingesetzt. Und dann wurde auch das Clubwappen modifiziert, die katalanische Flagge entfernt. Und dann wurde quasi aus der katalanischen Sprachweise wieder die spanische. Also es durfte auch kein Katalanisch mehr gesprochen werden.
Ja, es wurde brutalst unterdrückt und sollte alles im Sinne von Spanien verändert werden.
Bis 1946 gab es auch so eine Staatssicherheit, die den Verein kontrolliert hat. Also Ende 39/40 hat dann die Liga wieder ihren Spielbetrieb aufgenommen. Und weil ja der Verein quasi am Boden war, waren die nur Neunter und in der Folgesaison Vierter. Und so langsam baute sich das dann wieder auf. Eine Saison später, in der dritten Saison, traf Barcelona dann im Halbfinale des spanischen Pokals, der hieß dann Copa del Generalissimo, auf Real Madrid. Und Barcelona gewann das Hinspiel 3-0.
Deutlich.
Und das Rückspiel wurde dann ein Skandalspiel. Barcelona verlor überraschend 1-11.
Wie bitte?
Ja, vor dem Rückspiel besuchte Franco zusammen mit der Staatssicherheit die Spieler von Barcelona in der Umkleidekabine. Und er erinnerte sie daran, dass sie nur aufgrund der Großzügigkeit des Regimes spielen würden. Überraschenderweise waren die dann nicht mehr so motiviert.
Ja, sehr gut.
Das Jahr 44 markiert dann so eine Wende in der Geschichte von Barcelona. Der erste offizielle Fanclub, den ich ja schon benannt habe, ist gegründet worden. Und sehr schnell stieg die Mitgliederzahl im Verein wieder auf über 20.000. Das war natürlich auch so, weil in diesem Verein konnten die Katalanen sich auch mehr so versammeln im Stadion, ihre eigene Sprache sprechen, wurden sie nicht ganz so kontrolliert wie woanders. Und der ehemalige Spieler Josep Samitier, der wurde dann Trainer und der holte dann neue Spieler dazu, César Rodríguez, Juan Velasco. Und zum zweiten Mal wurden die dann in der Saison 44-45 spanischer Meister. Dann wurden 48, 49 weitere Titel geholt. Also man war da schon wieder sehr erfolgreich. Und die gewannen dann auch den Cup Latin 1949. Das ist ein Vorläufer des Europapokals der Landesmeister.
Ja, ich habe ein bisschen drüber gelesen. Ich recherchiere diesen Metropa Cup, der vor dem Zweiten Weltkrieg stattfand. Der gilt ja auch als Vorläufer für den Europacup Landesmeister. Der Cup Latin, das spielt, glaube ich, nur Mittelmeeranrainerstaaten, wie Spanien, Italien, Frankreich, kann das sein?
Das stimmt. Mal genauer drauf, also es war auf jeden Fall so in der Region, wo die da gespielt haben. Im Juni 1950 kam dann ein weiterer Wendepunkt, oder es wurde noch erfolgreicher, weil Barcelona Laszlo Kubala verpflichtete.
Ah, Topstar.
Denn der Samitier, der Spieler, der war überraschenderweise mit dem Diktator Franco befreundet. Also der Franco war ein Fan von dem.
Ah ja.
Und dann wurde quasi das auch unterstützt, dass die diesen Spieler verpflichten. Der war ja Ungar. Der Kubala, der hat mit diesem César Rodríguez, die haben die zweitmeisten Pflichtspieltore zusammengeschossen.
Das ist, glaube ich, eine wirkliche Club-Legende, den wahrscheinlich viele unserer Zuhörer und auch also bei jüngeren Nachfragen gar nicht mehr kennen, aber es ist ein ganz bedeutender Fußballer gewesen.
Ja, der ist so bedeutend, dass er 1999 bei einer großen Umfrage aller Fanclubs und Fans des FC Barcelona zu dem Spieler des Jahrhunderts gewählt wurde. Also das wird da sehr hoch gehalten.
Da müsste man vielleicht noch mal eine eigene Folge machen über den. Ich glaube, ein ganz spannendes Leben, sehr wechselvoll. Auch diese hat Ungarn verlassen, dann nach Spanien, ist auch, glaube ich, naturalisiert worden, hat auch für Spanien dann gespielt.
Genau.
Also wirklich eine Legende, die man sich in einer eigenen Folge vielleicht noch mal betrachten sollte.
Ja, der hat tatsächlich für drei Nationalmannschaften gespielt. Ungarn.
Ach, wer war denn die dritte?
Tschechoslowakei.
Ah, ja.
Und dann nach Spanien und dort wurde er eingebürgert. Und mit ihm gewannen sie dann 1951-52 nicht nur die Meistertitel, sondern auch alle fünf Wettbewerbe, an denen sie teilgenommen haben. Das war natürlich der spanische Pokal noch, ein Copa Latina, Copa Eva Duarte und Copa Martini Rossi.
Das klingt ja ganz nach Hansi Flick in dem FC Bayern vor einigen Jahren mit 6 Titeln.
Ja, genau. Man nennt sie auch das Fünf-Pokale-Barca.
Spektakuläres Jahr, ganz klar.
Auch im Folgejahr wurden sie dann spanischer Meister.
Sehr zum Ärger von Real Madrid wahrscheinlich das Ganze, denn da hat sich ja Barcelona wieder eine Vormachtstellung erarbeitet.
Auf jeden Fall. Und das äußerte sich dann in der Form, dass der Samitier mit Hilfe des Diktators Alfredo Di Stefano verpflichten wollte.
Und da werden wir nochmal ganz detailliert was hören, da bereite ich auch eine Folge vor. Aber
und Real Madrid hatte sich auch um den bemüht und der hatte bei Barcelona schon einen Vertrag unterschrieben. Und dann gab es Streitigkeiten und Tatsächlich war es ja dann so, dass der Di Stefano auch bei den Madrilenen unterschrieben hat und dann gab es einen Transferstreit und dann hat der Fußballverband entschieden, dass der erst 2 Jahre für Madrid und dann für 2 Jahre in Barcelona spielen sollte.
Total wirklichkeitsfremde Regelung, das konnte ja gar nicht funktionieren.
Ja, und Barcelona hat das als inakzeptabel abgelehnt und so ist er dann zu Real Madrid gekommen. Ob das freiwillig war oder nachher doch auf Druck des Regimes, weiß man so nicht.
Ja, das
also habe ich jedenfalls nicht rausgefunden.
Ich bisher auch nicht, das wird man offen lassen müssen. Also er ist dann sofort zu Real gewechselt, darf man dann festhalten. Er hat leider nie mit Kubala zusammen für den FC Barcelona gespielt, außer in ganz wenigen Freundschaftsspielen, die mal genehmigt wurden, aber nie in der Liga.
Ja, und vor allem im ersten Spiel hat er dann direkt 3 Treffer gegen Barcelona geschossen.
Ja, das ist auch verrückt. Oh. Das erste Spiel muss er dann gegen Barcelona antreten. Da hat er, das habe ich in meiner Recherche gelesen, 1 Jahr hat er in Barcelona gewohnt, oder sogar fast 2 Jahre, wo er nicht spielberechtigt war. Und alle hatten sich schon darauf gefreut. Wie wird das Di Stefano und Kubala? Und dann geht er weg und muss gleich im ersten Spiel gegen Barca spielen. Ja, schon krass.
Und 1953 gewann Madrid dann mit Di Stefano auch wieder die erste spanische Meisterschaft. Und ab 56 haben die sogar 5-mal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen.
Genau, 1960 das letzte Titel an 7:3 gegen Eintracht Frankfurt, auch ein ganz legendäres Europacup-Spiel. Ja, also wirklich der legendäre Truppe, die da gespielt hat. Eine richtige Dynastie, würde man heute sagen.
Ja, aber auch Barcelona hat sich eigentlich von diesem Transferflop sozusagen oder dem Verlust gut erholt, denn die haben mit Luis Suarez, einem 19-jährigen Mittelfeldstrategen, einen vielleicht ebenso guten Spieler verpflichtet.
Auch ein legendärer Spieler.
Genau, der wurde auch als einziger Spanier bis letztes Jahr Europas Fußballer des Jahres.
Also was ein Goalgetter, ein Stürmer, ne? Der auch sehr, genau, sehr erfolgreich war.
Und am 24. September 1957 folgte dann ein weiterer Meilenstein in der Clubgeschichte. Das damals wie heute größte Fußballstadion Europas wurde neue Heimatstätte des FC Barcelona, das Camp Nou. 90.000 Zuschauer passten rein.
Wow.
Allerdings war es so, dass zu dieser Zeit die Mannschaft so mental ein bisschen am Boden gewesen ist und so wurde ein neuer Trainer verpflichtet und das war Helenio Herrera aus Argentinien. Das ist ja auch ein ganz berühmter Trainer.
Ah, der Slaventreiber, ja, El Catenaccio hat er eingeführt, diesen grauenhaften Abwehrriegel.
Ja, hier noch nicht. Also in Barcelona.
Nee, da noch nicht. Sorry. Später. Bei Inter Mailand später. In den 60er Jahren.
Genau, da ist er ja sehr bekannt geworden. Grande Inter.
Kurzer Hinweis, er hat den Luis Suarez da auch mitgenommen. Der war auch hat er lange für Inter gespielt. Später.
Das stimmt, da kommen wir auch noch zu. Aber erstmal war es halt so, dass der gekommen ist, haben sie direkt den Messepokal, den du ja schon erwähnt hast, gewonnen. Das war so der erste große Triumph, der Vorgänger vom UEFA-Pokal. Mhm. Und die hatten 3 Ungarn in ihrem Team. Zoltán Csibor, Sándor Kocsis und diesen László Kubala.
Dieser Sándor Kocsis war aber doch das Goldköpfchen genannt. Das war ja in der ungarischen Mannschaft 1954 neben Puskás und anderen einer der Topstars, die gegen Deutschland dann verloren haben. Der war extrem kopfballstark. Daher Goldköpf.
Ah ja. Und die hatten auch einen Brasilianer, Evaristo. Und halt diesen Luis Suarez als besten spanischen Spieler überhaupt. Und die hatten eine mega Offensive.
Ja, absolutes Star-Ensemble.
Genau. Und da hat der auch tatsächlich sehr offensiv spielen lassen, weil das vom Verein auch so vorgegeben wurde.
Ah, ja. Ja.
Und die haben direkt 2-mal die Meisterschaft dann gewonnen. Und trotz dieser Erfolge wurde dann dieser Herrera doch mehr oder weniger gegangen vom Verein. Und der wechselte, wie du ja schon gesagt hast, zu Inter Mailand. Und man nannte ihn intern den Sklaventreiber von Rio de la Plata. Also der war ein Disziplinfanatiker und hat den Spielern auch Alkohol und Zigaretten verboten. Und das soll vor allem dem Kubala nicht gefallen haben und der soll ihn sozusagen rausgedrängt haben aus dem Verein. Aber für ihn gar nicht so schlecht. Er wechselte dann 1960 zu Inter Mailand, wie du ja schon gesagt hast. Und 1961 holte er dann Luis Suarez, den Star von Barcelona, zu Inter Mailand. Kurzer Funfact, 1960 wollte er einen anderen großen Stürmerstar holen.
Jetzt bin ich gespannt.
Er wollte Uwe Seeler verpflichten.
Nein.
Und da gibt es so eine Geschichte, dass der Präsident, das war ein Milliardär, Ölmilliardär, und der ist extra nach Hamburg gereist mit einem leeren Koffer. Und dann hat er sich mit dem Uwe Seeler in einem Hotel getroffen. und hat ihm den leeren Koffer gezeigt und gesagt, wenn du zu uns kommst, fülle ich dir diesen Koffer voll mit Geld.
Das ist mal eine Versuchung.
Und Uwe hat ja dann Nein gesagt, wie jeder weiß.
Das stimmt.
Und dann haben sie halt den Luis Suarez geholt. Und Barcelona, für die ging es eigentlich auch ganz gut weiter. Die haben dann auch das Finale des Europapokals der Landesmeister erreicht. Besiegten da in diesem, bis dahin auch im Viertelfinale Real Madrid. Haben allerdings dann im Endspiel im Wankdorfstadion in der Schweiz gegen Benfica Lissabon verloren mit ihren drei Ungarn.
Ach, und dann schon wieder im Wankdorfstadion zu verlieren, das war echt bitter für die, oder?
Ja, das war dann ein böses Déjà-vu für die Spieler.
Total.
Ja, in der Folge ab 61 ist es dann so, da kommen wieder Misserfolge. Es geht erheblich bergab und das zieht sich im Grunde bis Anfang der 70er Jahre. Wie gesagt, der Luis Suarez, der geht dann, die anderen Spieler werden ja älter, es fehlt an Geld, zieht sich ja wie bis heute durch, es gab einen Schuldenberg, der musste abgebaut werden durch den Stadionbau. Okay. Und da wurde ein Sparkurs verhängt und man setzte nur noch auf einheimische Talente. Und das führte dann dazu, dass man auch keinen Titel mehr gewann. Und man verschliss quasi von 1960 bis 65 9 Trainer.
Oh, das klingt echt bitter.
Man erreichte einmal nochmal das Finale des Messepokals, verlor aber da ebenfalls gegen den FC Valencia und im Grunde musste sich etwas ändern in dem Verein. Trotz dieser Talfahrt war es allerdings so, dass der Verein selber, was die Mitgliederzahl anging, extrem anstieg. Und in dem Jahr 1968 wurde ein neuer Präsident gewählt, Narcís de Carreras. Und der hat dieses Club-Motto erfunden oder vorgestellt. Mesque un Club, mehr als nur ein Verein. Und in diesem Jahr, als er neu gewählt war, trafen sie auf Real Madrid in der Liga und sie gewannen 1-0 vor den Augen von Franco.
Ja, der wird sich gefreut haben.
Ja, das ist auch so ein Skandalspiel, weil das im Bernabeu-Stadion stattfand.
Ja,
wurden die Spieler dann mit Flaschen, mit Hunderten von Flaschen beworfen. Man nennt das Endspiel der Flaschen. 1969 wurde dann wieder ein neuer Präsident eingesetzt. Also man sah, aufgrund dieser schlechten Ergebnisse mussten auch die Präsidenten dann immer wieder gehen. Und der neue Präsident, der hat dann sich dafür eingesetzt, dass das von Franco eingerichtete Verbot ausländischer Spieler, das kurzzeitig installiert wurde, wieder aufgehoben wurde. Auch nicht spanischstämmige Spieler durften dann wieder spielen. Das war dann eigentlich bis 73 verboten. Das hatte auch einen besonderen Hintergrund, denn 71, 72 hatte man Rinus Michels verpflichtet, den Trainer von Ajax Amsterdam, weil man bei Barcelona eine ganz neue DNA installieren wollte. Man wollte eine ganz neue Art von Fußball spielen und der beste Fußball wurde halt zu der Zeit bei Ajax Amsterdam gespielt. Football total.
Das war spektakulär und sensationeller offensiver Fußball, den die gespielt haben.
Ja. Ja, aber dieser Rinus Michels, der ist ja auch, den kennen wir ja auch vom ersten FC Köln später.
Und Bayer Leverkusen nicht zu vergessen, war er auch noch Trainer in der Bundesliga.
Genau, war ja so eine Art Diktator, so ein bisschen wie Louis van Gaal, ein Disziplinfanatiker.
Ja.
Und das kam auch erst gar nicht so gut an. Und vor allem waren die Spieler, die spanischen Spieler, gar nicht auf dem sein Spielsystem vorbereitet. Es brauchte also einen Spieler, der so das Kommando übernimmt und den Verein quasi auf eine neue Ebene hieft. Und das konnte dann nur einer sein, Johan Cruyff.
Oh ja, da begann eine neue, ganz neue Ära, ganz offensichtlich.
Aber das, also die Zeit des Spielers und des Trainers Cruyff, im Verein hat der Barcelona zu dem Verein gemacht, den er eigentlich heute ist und den modernen Fußball quasi erfunden hat, das machen wir in der zweiten Folge.
Das klingt gut, denn da gibt es bestimmt noch viel zu berichten.
Auf jeden Fall. Und möchte nur ganz kurz was zur Literatur sagen. Ich habe für dieses, also auch für die zweite Folge, das Buch gelesen, Barça, Aufstieg und Fall eines Clubs, der den modernen Fußball erfand, von Simon Cooper, das ist ein Holländer, von 2023, also ein sehr neues Buch. Und der war langjähriger Sportjournalist und weil Barcelona ja seit der Cruyff-Zeit so holländisch geprägt ist und ja auch viele ehemalige holländische Nationalspieler auch heute noch tätig sind in dem Verein, hatte der die Möglichkeit, über Jahre immer wieder Zugang zu dem Verein, zu den Internas, zu den Direktoren. Also es ist sehr interessant, was der halt da so dazu schreibt. Und der ist halt auch ein großer Barcelona-Fan. Also das ist natürlich auch dann alles sehr recht positiv dargestellt. Ja. Man muss es dann halt immer so andere Informationen holen. Aber es ist ein sehr schönes Buch und das ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Ja, das wäre es eigentlich für heute.
War sehr inspirierend und ich fand es total spannend. Danke.
Ja, sind wir mal gespannt, was wir dann nächste Woche hören. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.